Ansagen aus dem Gemeindeleben gibt später, habe ich gerade erfahren. Ja, ich freue mich, die Predigt mit euch heute Morgen hier gestalten zu dürfen, möchte aber gerne vor Beginn der Predigt mit uns beten. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir zusammenkommen dürfen, um dir hier zu begegnen, dass du zu uns sprechen möchtest. Was wollen wir dieser Predigt jetzt erwarten? Schenk uns offene Herzen und offene Ohren. Amen. Ich würde direkt mit einem kleinen Outing anfangen. Ich weiß nicht, wer von euch die Band Die Toten Hosen kennt. Da kann man kurz aufzeichnen. Ah, okay, ist bekannt. So um die Jahrtausendwende hat diese Band ein Lied gemacht mit dem Titel Warum werde ich nicht satt? Wer kennt das? Technische Schwierigkeiten. Ja, nicht so viele. Ich wollte es euch eigentlich vorspielen, weil das sehr eindrücklich ist, aber ich dachte, im Gottesdienst vielleicht passt das nicht so ganz. Deswegen werde ich euch nur erzählen, also der Kehrvers, der Refrain heißt, warum werde ich nicht satt? Und dieser Sänger steigert sich zum Ende des Liedes immer mehr in diesen Satz rein und schreit es eben auf der Bühne, also fast hysterisch, warum werde ich nicht satt? Und es endet nachher im Finale, warum werden wir nicht satt? Warum werden wir nicht satt? Und dann gibt es dazu die Strophen, die eine ganz andere Sprache sprechen. Ein gutbürgerliches Leben, ein bisschen Luxus, mehrere Autos, schöne Frauen. Und trotzdem immer wieder der Satz, warum werde ich nicht satt? Warum fehlt etwas? Warum habe ich da eine Leere? Warum komme ich nicht dahin, wo ich hin will, wenn ich doch eigentlich alles habe, was man sich wünscht? Wir haben 2000 Jahre zurück. Jetzt die nächste Folie machen, Dirk Johann. Ja, du darfst mir assistieren, das hängt nicht richtig.
Schade, wenn man dich nicht versteht.
Ich habe es immer vor den Augen. Danke, Eckart. Jetzt sehe ich euch auch. Mensch, ist ja voll heute. Schön. Also, 2000 Jahre zurück. Jesus, der Sohn Gottes, steht auf einer grünen Wiese und legt im Psalm 23 auf sich selbst aus. Er zeigt, dass er selber der gute Hirte ist und dass bei ihm das wahre Leben zu finden ist. In Johannes 10, Vers 10, vielleicht so die zentrale Stelle dieser Predigt von ihm, sagt er, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, das Leben in ganzer Fülle. Jesus lädt dann im Anschluss danach ein, ihm nachzufolgen, um bei ihm genau dieses Leben zu finden, dieses Leben in Fülle. Nicht schlecht, oder? Ein Leben in Fülle, ein Leben, das wirklich satt macht, ein Leben, das einem das bringt, was man sich erhofft und erwünscht. Wer wünscht sich das nicht? Ich habe mich kurz gefragt, ob die Toten Hosen diese Textstelle gekannt haben. Ob sie diesen Ausspruch Jesu, ich bin gekommen, ihnen das Leben in Fülle zu bringen, ob sie diesen Satz gekannt haben. Und warum sie nicht eingeschlagen haben, gesagt haben, diesen Jesus muss ich kennenlernen, um satt zu werden. Vielleicht, habe ich gedacht, kannten sie dieses Angebot Jesu, aber vielleicht kannten sie auch den Preis, den Jesus nennt. Den Preis für diese Nachfolge. In einem späteren Lied von den Toten Hosen heißt es, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Also vielleicht haben sie sich damit auseinandergesetzt, vielleicht haben sie das Angebot Jesu gekannt, aber entschieden, ja, das ist attraktiv, ein Leben in Fülle, ein Leben in Ewigkeit. Aber der Weg dorthin, die Nachfolge, das erscheint mir zu schwierig. Das verlangt zu viel von mir. Und wenn man den heutigen Predigttext anguckt, der in Johannes 12, 23 bis 26 steht, dann kann man vielleicht schon ein bisschen ahnen und nachvollziehen, was die Toten Hosen an diesem Weg gestört haben kann. Ich lese ihn euch vor. Jesus spricht, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Beginn dieses Predigttextes spricht Jesus erstmal von seinem eigenen Weg. Er sagt, der Menschensohn, er vergleicht sich mit diesem Weizenkorn, muss sterben, um viel Frucht zu bringen. Wenn er nicht stirbt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt, entsteht auch keine Frucht. Er spricht davon, dass er für die Menschheit am Kreuz von Golgatha stirbt, dass er aufersteht und dass er in diese Nachfolge einlädt, die viel, viel Frucht bedeutet. Erst in seinem Sterben, in seiner Auferstehung, entsteht Raum für eine Beziehung zu Gott, entsteht Raum für eben diese Nachfolge, zu der er einlädt. Ja, aber diese Nachfolge, zu der Jesus einlädt, die knüpft an eine Bedingung. Diese Bedingung heißt loslassen. Loslassen, um das ewige Leben in Sicherheit zu bringen, so heißt es in diesem Vers. Und es ist ganz interessant, diese Textstelle, loszulassen, um das ewige Leben in Sicherheit zu bringen oder zu bekommen, gibt es an 6 Stellen in Evangelien. Sehr, sehr häufig wird diese Textstelle mit ein bisschen unterschiedlichen Bezügen wiederholt, wo Jesus dazu auffordert, lass los, hör auf, dein Leben retten zu wollen, dann wirst du etwas Neues, ein neues Leben empfangen. Ich lese euch nochmal aus Lukas 9, Vers 24 eine ähnliche Textstelle vor. Dort heißt es, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, der wird es retten. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn Jesus sagt, lass dein Leben los, dann kriegst du was Neues. Erstmal ärgert es mich. Erstmal denke ich, was will der denn von mir? So schlecht geht es mir doch gar nicht. Ich habe doch eigentlich das meiste, was ich brauche. Ich habe eine schöne Frau, ich habe tolle Kinder, ich habe ein Haus, ich habe einen guten Job, meistens zumindest. Warum soll ich das loslassen? Warum soll ich das weggeben? Was will Jesus von mir? Warum soll ich aufhören, mein Leben zu retten? So schlecht geht es mir doch gar nicht. Was rette ich denn? Was kann er damit meinen? Betrifft mich diese radikale Einladung, diese radikale Aufforderung, Jesu loszulassen? Oder betrifft sie euch? Oder können wir schnell darüber weggehen und sagen, das ist bestimmt für jemand anders, nicht für mich? Ich habe zunächst einmal überlegt, was ich mit euch teilen möchte, was diese Aufforderung Jesu, glaube ich, nicht meint. Weil ich glaube, im Laufe der Kirchengeschichte wurde dieser Vers relativ häufig gebraucht, ja, um Menschen aufzufordern, ja, sich zu distanzieren von der Welt. Das Kirchengebäude zuzumachen, zu sagen, draußen ist die böse Welt und wir hier drin sind die guten, frommen. Und wir müssen versuchen, dass wir ja, uns nicht vermischen, dass wir die Tür zuhalten, dass wir reinleben und dass wir nichts mit dieser Welt zu tun haben wollen, weil nur dann haben wir eine Chance, dieses neue Leben zu bekommen. Also tatsächlich eine Lebensverneinung, eine Lebensferne, eine Lebensfremde, die aus diesen Versen herausgezogen wurde. Menschen sind in die Klöster gegangen oder in die Wüste und haben versucht, ja, ihr Leben heilig und untadelig zu leben, in der Hoffnung, eines Tages dieses neue Leben zu bekommen. Also eine Weltflucht. Da kamen dann schnell Dinge wie Feiern, Tanzen, der Fernseher, vielleicht sogar Sport oder Musik auf den Index. Die Botschaft war klar. Macht euch nicht eins mit dieser Welt. Flieht dieser Welt, macht die Türen zu und versucht, dieses neue Leben zu retten. So, ich glaube, dass diese Sichtweise falsch ist. Ich glaube, dass Jesus, der selbst von sich sagt, dass er das Leben ist und dass er das Leben geschaffen hat und es uns in Fülle geben möchte, keine Weltflucht predigt. Er predigt, glaube ich, kein abgeschottetes Warten, ja, auf die Ewigkeit, ein Vertrösten, irgendwann wird es mal gut und solange müsst ihr irgendwie überleben und hoffen, dass ihr nicht unter die Räder kommt. Um mich hineinzutasten mit euch, was Jesus mit diesem Vers meint und wozu er auffordert, möchte ich heute relativ weit ausholen, weil ich glaube, dass dieser Bibelvers gerade heutzutage eine sehr, sehr große Aktualität hat. Dass er uns wo trifft und uns wo einlädt und mitnimmt, ja, wo wir sehr herausgefordert sind. Und so möchte ich einen kleinen Exkurs zur aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung machen und nachher das Predigtwort wieder mit reinnehmen und zeigen, ja, wo es ganz, ganz konkret wird, wo Gott uns auffordert, loszulassen, uns das neue Leben schenken zu lassen. Also wir legen das Predigtwort noch mal ein bisschen zur Seite und gucken ein bisschen rein in gesellschaftliche Entwicklungen, in denen wir, glaube ich, heutzutage alle stehen. Ich glaube, es gab nie vor unserer Zeit eine Zeit, in der man so viele Möglichkeiten hatte, sich selbst zu verwirklichen wie heute. Wir haben eine Freiheit, wie Menschen vor uns nie wieder so, die Menschen vor uns nie so hatten. Freiheit zu entscheiden, Freiheit, ja, den eigenen Lebensentwurf umzusetzen und zu gucken, wo wir hinwollen. Ich habe gedacht, ich mache das am kleinen Beispiel deutlich. Geht mit mir in ein Kaufhaus, Name spielt keine Rolle, vielleicht ein großes Kaufhaus, und versucht, einen Joghurt zu kaufen. Stellt euch vor das Joghurtregal und überlegt, Naturjoghurt oder mit Frucht. Wenn mit Frucht, Kiwi, Maracuja, Apfel, Litschi, Orange, keine Ahnung, was es alles gibt, Schokostreusel oder ohne, Vanillegeschmack. Dann die Frage, welche Größe, 100 Gramm, 200 Gramm oder der dicke Bauer, 250 Gramm, Glasflasche, Plastikflasche, Bio, nachhaltig, 1 Cent für den Bauern, der sonst nicht leben kann. Welchen Joghurt nehmt ihr? Wie entscheidet ihr euch? Woran macht ihr eure Entscheidung fest? Wie rechtfertigt ihr eure Entscheidung, nicht den Joghurt zu kaufen, der 1 Cent für den Bauern bringt, nicht Bio zu kaufen? Mit Frucht, mit Zucker, 3,5% Fett. Ihr mit Fett, 3,5% Zucker. Wie rechtfertigt ihr eure Entscheidung? Und ich glaube nicht nur beim Joghurtkauf, wo das ja noch ganz schön sein kann, ich mag gerne verschiedene Sorten, sondern in unserem ganzen Leben gibt es diese Vielfalt an Entscheidungsmöglichkeiten. Diese Vielfalt, das eigene Leben zu gestalten, das eigene Leben, ja, zu bauen. Und zwar auch in viel, viel wichtigeren als im Joghurtkauf. Heutzutage, wer auf Partnerwahl ist, wer sich überlegt, mit wem möchte ich denn gerne zusammenleben, für den kommen nicht nur die beiden Freunde aus der Nachbarschaft in Frage. Und als Konkurrenz sind es nicht nur die beiden Typen, mit denen man vielleicht in der Schulbank nebeneinander sitzt, die man ausstechen muss. Heutzutage besteht theoretisch die Möglichkeit, mit der ganzen Welt zusammen zu sein. Über irgendwelche Online-Portale kann ich Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen. Die Mobilität hat zugenommen. Mein Bruder kam aus dem letzten Urlaub zurück und sagte, ich habe jetzt eine Philippinin zur Freundin. Kann man mal machen. Auch bei beruflichen Zugängen, gerade für die jüngeren Leute, hat sich eine Vielfalt, eine Wahlmöglichkeit ergeben, die einen fast erschlägt. Welchen Beruf wähle ich? Welche Schule wähle ich? Welchen Bildungsweg gehe ich? Wo komme ich eigentlich hin, wenn ich jetzt welche Entscheidung treffe? Brauche ich Praktika? Muss ich ins Ausland? Wie komme ich an, wo ich hin will? Und so könnten wir jetzt viele, viele weitere Lebensbereiche durchgehen. Du kannst mal die Folie nochmal zeigen. Will ich jetzt gar nicht machen. Ah, man sieht nur die Hälfte des Textes, ist auch egal. Aber ihr seht, alle Lebensbereiche haben diese Vielfalt an Wahlmöglichkeiten. So ähnlich wie im Joghurtregal, dass ich davor stehe und sage, boah, cool. Und dann denke ich, ja, aber was nehme ich jetzt? Wie entscheide ich mich jetzt eigentlich? Was ist eigentlich gut, was ist eigentlich richtig? In der Soziologie spricht man von einer Multi-Optionsgesellschaft. Oder in Deutsch, eine Gesellschaft, in der ich viele Möglichkeiten auszuwählen habe. Viele Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten, mein Leben, ja, selbst zu verwirklichen. Und das ist ja erstmal cool. Freiheit ist etwas, wonach sich jeder Mensch sehnt. Wahlmöglichkeit zu haben, ist ja auch nichts Schlechtes. Ich genieße das, wie gesagt, im Joghurtregal, aber auch grundsätzlich ist das ja etwas, was erstmal positiv ist, eben zu entscheiden, welchen Beruf ich wählen möchte und nicht nur den Beruf machen zu dürfen oder zu müssen, den vorher der Vater gemacht hat. Ich glaube, nie war die Chance größer, sich selbst zu verwirklichen. Und ja, letztendlich all das zu sein und all das zu werden, was ich gerne sein möchte. Aber, und das ist die Gefahr, es gibt auch eine Kehrseite dieser Wahlmöglichkeit, dieser Freiheit. Und vielleicht ist es das, was die Toten Hosen in ihrem Lied ein bisschen besingen oder ja, empfinden, dass sie sagen, irgendwie bei allen Wahlmöglichkeiten, bei allen Chancen, die ich habe, letztendlich macht es mich nicht satt. Letztendlich komme ich nicht da an, wo ich gerne hin will. Es bleibt immer irgendwie so eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Kehrseite, wenn man es auf den Punkt bringt, der Freiheit, lautet, ich kann mich nicht nur entscheiden, nein, ich muss mich sogar entscheiden. Keiner nimmt mir diese Entscheidung ab. Ich stehe vorm Joghurtregal und muss mich entscheiden, welchen Joghurt ich kaufe, wenn ich einen Joghurt möchte. Und ich muss danach rechtfertigen, warum ich diesen Joghurt gekauft habe. Mindestens von mir selbst. Warum habe ich den wieder mit Zucker genommen? Das ist doch ungesund. Warum wieder mit Fett? Du solltest doch auf Fett aufpassen. Und schon wieder Litschi. Weißt du nicht, wie die Litschi-Bäume und so weiter und so fort. In der Multioptionsgesellschaft bin ich gezwungen, mein Leben selbst zu gestalten, ja, und letztendlich bestmöglich zu optimieren. Ansonsten bin ich ja selber schuld. Du bist selber schuld, wenn du einen Beruf ergriffen hast, der dir keinen Spaß macht. Selber schuld, wenn dein Beruf dich nicht gut ernährt oder dein Partner dich nervt. Selber schuld, hättest dich halt besser entschieden. Du hattest ja viele, viele Wahlmöglichkeiten. Du bist selber schuld, wenn dein Leben nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest. Es entsteht ein höher, schneller, weiter. Ich möchte und ich muss mein Leben optimieren. Ich muss gucken, dass ich meinem eigenen Anspruch hinterherkomme. Dass mein eigener Anspruch mich nicht abhängt. Dass sich eine Kluft entsteht. Und zwar in allen Lebensbereichen. Stets habe ich die Gefahr im Auge, abgehängt zu werden. Zu kurz zu kommen. Nicht dorthin zu kommen, wo ich gerne hin will. Und letztendlich zu den Verlierern zu zählen. Diejenigen, die trotz aller Möglichkeiten, die sie hatten, es nicht geschafft haben, ihr Leben bestmöglich zu optimieren. Nicht dorthin gekommen zu sein, wo man hätte hinkommen können. Stets die Angst im Nacken, die falschen Weichen im Leben gestellt zu haben. Ich war vor einem Jahr in Wiedenest auf einem Seminar. Und da traf ich beim Mittagessen eine Frau aus einer jungen, hippen Gemeinde, die, glaube ich, sehr, sehr nah so an dem Zeitgeist dran ist, die Menschen im Blick hatte und die haben eine gute junge Erwachsenenarbeit gehabt. 50, 60 junge Erwachsene zwischen 20 und 40 Jahren. Heutzutage ist man länger, junger Erwachsener. Die trafen sich einmal die Woche in einem Kino und haben dort Gottesdienste gefeiert. Und sie sagte, wir haben nur ein richtiges Problem. Und da war ich dann neugierig und fragte, na, was ist denn euer Problem? Sie sagte, in dieser ganzen Spanne gibt es ein einziges festes Pärchen. Ein einziges festes Pärchen, der Rest sind alles Singles. Da habe ich nachgefragt und gesagt so, ja, wollen die keinen Partner oder ist Partnerschaft in Berlin out? Man sagt, doch, die wollen, die daten sich ständig, die haben kurze Freundschaften. Aber wenn es dann darauf ankommt, einen Flock einzuschlagen, zu sagen, das ist der Partner, mit dem ich alt werden will. Das ist der Partner, mit dem ich das Abenteuer Ehe gehen und leben möchte, mit dem ich vielleicht mal erstmal Partnerschaft auf Zeit probieren möchte. Dann kriegen sie alle kalte Füße. Und der Grund ist, sagte sie, der Grund, warum sie kalte Füße kriegen, ist, dass sie denken, könnte noch jemand Besseres kommen. Wenn ich mich jetzt hier entscheide und treffe dann morgen jemand, der noch schöner ist, der noch besser zu mir passt, dann würde ich mir ewig Vorwürfe machen, dass ich mich so schnell entschieden habe. Angst, die eigene Entscheidung letztendlich rechtfertigen zu müssen, leben zu müssen, Angst, Weichen im Leben falsch zu stellen, sorgt letztendlich für eine Lebensflucht, für eine Lebensvermeidung. Ja, eine wichtige, eine gute Entscheidung im Leben, so glaube ich zumindest, spielt in ihrem Leben keine Rolle, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Angst haben, mit ihrer Entscheidung letztendlich nicht glücklich zu werden, letztendlich nicht satt zu werden. Ich glaube, wir gestehen uns das oft nicht ein. Wenn man so den Alltag anguckt, ich habe vorhin von meinem guten Leben gesprochen, diese tiefe Angst, etwas vielleicht falsch zu machen, nicht dahin zu kommen, wo man hin will, ich glaube, dass sie in uns allen präsent ist. Und der eine oder andere hat vielleicht besser gelernt, damit umzugehen oder hat gerade Lebensphasen, wo das nicht so präsent ist. Aber ich glaube, dass wir sie alle kennen, dieses Gefühl, warum werde ich nicht satt, warum komme ich nicht dahin? Und diese Gefahr, es zu verpassen. Und es gibt noch etwas anderes. Wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, bleiben wir beim Joghurtbeispiel, 3,5% Zucker, nein, Fett, mit viel Zucker und einer leckeren Frucht, und auch Schokostreusel obendrauf. Vielleicht kann ich wunderbar damit leben. Und in dem Moment, wo ich gerade sitze und diesen Joghurt wunderbar genieße und denke, richtig entschieden, der ist mal lecker, kommt der Felix daher und sagt, man weiß eigentlich, wie viel Zucker da drin ist? Und er zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, du hast nicht für den Bauern gespendet oder es ist nicht Bio. Selbst wenn ich es schaffe, meinen Frieden mit meinem Leben und meinen Entscheidungen zu machen, finde ich immer jemand anders, der noch besser ist, der noch weiter ist oder der mein Leben in Frage stellt. Verbal oder einfach nur dadurch, dass er anders lebt. Mein Nachbar hat das größere Auto, das größere Haus. Ohne Namen zu nennen, manch einer postet bessere Fotos von seinen Urlauben als ich bei Instagram und bei Facebook, wo ich denke, ja, da würde ich auch gerne hin. Warum kann ich nur bis da und da fahren? Warum kann der die ganze Welt und so viele Wochen? Ich brauche mehr Urlaub. Hast du gehört, Siegfried, ne? Warum werde ich nicht satt? Und so könnten wir die Bereiche weitergehen. Kind und Karriere muss heutzutage jeder schaffen. Ist doch selbstverständlich. Ist doch kein Problem. Lebensenergie. Warum bist du abends auf dem Sofa platt? Du kannst doch noch Sport machen. Fernsehen brauchst du denn nicht. Mach was aus deinem Leben, gestalte es. Neuerdings die Ernährung, Fitness oder was auch immer. Spiel mit oder du musst damit leben, letztendlich ja nicht alles erreicht zu haben, nicht ganz da angekommen zu sein, wo man sein könnte. Und das Ergebnis, zumindest beobachte ich das bei mir, ist oft ein übervolles Leben. Ein Leben, wo immer mehr reingepackt wird, wo man denkt, das geht auch noch, das müsste auch noch, das kriegst du auch noch hin. Und es entsteht Druck, all diese Dinge zu schaffen. Ja, vielleicht sogar Druck, auch diese Dinge noch zu genießen und dabei auch noch dem anderen zu suggerieren, guck mal, mein Urlaubsfoto, wo ich dieses Jahr wieder alles war. Und irgendwie schleicht sich tief unten dann dieses Gefühl ein, warum werde ich nicht satt? Warum reicht mir das nicht? Und auch diejenigen, die es scheinbar geschafft haben, die für sich sagen, ich bin da, leben ja immer in diesem Druck, es nicht zu verlieren, es nicht wieder loslassen zu müssen, es letztendlich festzuhalten, zu sagen, jetzt habe ich es geschafft, aber wer weiß, was morgen ist. Und dann gibt es ja auch noch die Dinge, ja, die man gar nicht selbst in der Hand hat. Jetzt lesen wir von dem Hurrikan, der auf Florida zurast, Krankheit, Schicksalsschläge. Und plötzlich merkt man, wie fragil dieses Gebilde ist, das eigene Leben zu gestalten, zu optimieren, auf einem Niveau zu halten, wo man sagt, hey, hier bin ich satt für diesen Tag. Und dann passiert was und ich merke, es ist weg, es rinnt mir aus der Hand, es hält nicht, es trägt nicht. Soweit dieser kleine Exkurs in, ja, glaube ich, gesellschaftliche Entwicklung, in dem wir drinstecken und dem wir uns nicht entziehen können. Wir haben die Qual der Wahl, ja. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu optimieren und zu gestalten. Das Leben zu leben, was wir wollen. Aber es entsteht eben halt auch auf der anderen Seite ein Druck, es tun zu müssen. Rechtfertigung vor mir selber, warum ich mich wie entschieden habe und ob ich damit zufrieden sein kann. Rechtfertigung vor anderen. Und ich glaube, an dieser Stelle kommt der Predigttext wieder mit ins Spiel. An dieser Stelle ist er vielleicht so aktuell wie noch nie zuvor und vielleicht genau für uns und unsere Zeit geschrieben. Und plötzlich wird aus dieser Herausforderung, aus dieser Aufforderung Jesu loszulassen, fast ein Angebot, ein seelsorgerliches Angebot. Jemand sagt, hey, ich sehe dein Mühen, ich sehe dein Rennen, ich sehe dein Kämpfen an allen Ecken und Enden. Lass los. Ich glaube, Jesus weiß um die Vergänglichkeit, die letztendliche Vergänglichkeit unserer Selbstinszenierung. Er weiß, dass all das eben letztendlich nicht satt macht. Und er, der selbst das Leben ist und das Leben geschaffen hat, weiß, wo wahres Leben zu finden ist. Und das legt er uns hin und sagt, du kannst dieses Leben haben, das wahre Leben, das ewige Leben. Er sorgt sich um uns, dass wir dieses Leben, was er zu geben hat, verpassen, in all unserem Selbstbemühen, ja, das Leben zu gestalten und zu bekommen. Letztendlich knüpft seine Forderung an unsere Angst an. Er sagt, ich sehe deine Angst, ich sehe dein Gefühl, es nicht zu schaffen, deine Angst es nicht zu schaffen. Hier knüpfe ich an und biete es dir an, lass los und ich werde dir etwas Neues geben. In Psalm 90, Vers 12 heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich glaube so, ja, in diesem letzten Moment, wo wir merken, jetzt geht's zu Ende, da wird einem schlagartig, wenn nicht schon vorher, aber da schlagartig bewusst, hey, es ist vergänglich, es ist nicht zu halten, es ist nicht zu schaffen. Wir werden unser Leben eben nicht satt machen. Spätestens angesichts des Todes werden wir feststellen, dass wir es nicht halten können. Ich glaube, viele, viele Menschen schon vorher, aber spätestens in diesem letzten Moment werden wir merken, dass wir es nicht halten können. Ich glaube, alles, was wir gestalten, alles, was wir uns für unser Leben erarbeiten, was wir uns erwünschen, ist letztendlich flüchtig und macht deswegen nicht satt. Und erst wenn mir das bewusst ist, dass ich eben im Letzten das Leben, also mein Leben, nicht gestalten kann, nicht halten kann, erst wenn ich dieses Bewusstsein zulasse, werde ich klug, sagt der Psalm. Ja, vielleicht brauche ich erstmal diesen Blick auf mein Strampeln, auf mein Bemühen, auf den Druck, in dem ich lebe, um ja, offen zu werden für diese zweite Forderung Jesu. Dies, lass das Leben los. Du kannst es nicht festhalten, du kannst es nicht gestalten. Irgendwann wird es dir entrinnen, früher oder später. Im Lukas-Text, den ich vorgelesen habe, heißt es, ja, wer sein Leben retten will, also wer es versucht hat, krampfhaft festzuhalten, wer selbst ja, nicht loslassen kann, der wird es verlieren. Und er mahnt davor, dass derjenige, der es doch versucht, spätestens am Ende die Erfahrung macht, dass er es final verliert. Ich finde es wie mit so einer Lupe, wie mit so einem schonungslosen Brennglas, wo Jesus so vergrößert auf unser Leben draufhält und sagt, so sieht's aus. Ihr müsst das nicht unterschreiben, ihr müsst das nicht annehmen, aber so ist die Realität, so sieht's aus. So ist euer Bemühen. Paradebeispiel in der Bibel ist dafür die Geschichte, finde ich, vom reichen Kornbauern, der kurz vor der Rente zu sich selbst sagt, hey, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele, viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du dummer Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Ich glaube, die Aufforderung, lass dieses Leben los, der Aufforderung, lass dieses Leben los, lässt Jesus seine Einladung folgen. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Oder wie er in Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, das Leben zu bringen, das wirkliche Leben, das Leben in Fülle. Das, was auf den ersten Blick fast wie eine Drohung, wie eine Herausforderung aussieht, die mir das Leben wegnehmen möchte, ist eigentlich eine Einladung Jesu. Eine Einladung, ihm nachzufolgen. Er ist uns diesen Weg vorangegangen. Er ist für uns in den Tod gegangen. Er hat den Tod überwunden, ist zu neuem Leben auferstanden. Und er lädt uns ein, ihm in diesem Weg zu folgen. Wir dürfen das eigene Leben loslassen, im Prinzip in den Tod geben. Ja, das krampfhafte und oft enttäuschte Streben nach diesem sattmachenden Leben, nach dem ich mache mich selbst satt, ich schaffe das. Das dürfen wir loslassen, und mit ihm in den Tod geben. Und dann dürfen wir aus seiner liebenden Hand das neue, das ewige Leben empfangen. Er schenkt uns dieses wahre Leben. Ich glaube, das Leben, nach dem wir uns im tiefen Herzen sehen, und dass wir das auch spüren, dass da etwas ist, was mehr ist, als das, was wir selbst gestalten können. Ich glaube, er möchte uns das Leben geben, das unsere Seele wirklich satt macht. Ich habe gedacht, wenn man so ein Predigtthema hört, das eine Leben lassen, das andere kriegen. Ja, was heißt das jetzt praktisch? Was mache ich jetzt Montagmorgen damit? Wie kriege ich das in mein Leben? Was ändert das, wenn ich das weiß, wenn ich das annehme? Hat das eigentlich die Kraft, mein Leben, mein Wurststellen zu verändern? Wie reagiere ich in Zukunft im Joghurtregal? Ich glaube, wer das annimmt, wer Jesus nachfolgt, wer seine Herausforderung annimmt, das eigene Leben loszulassen und sich von ihm neues Leben schenken zu lassen, der gewinnt eine neue Perspektive und das tiefe Wissen, dass unser Leben im Letzten eben nicht verlierbar ist, weil es bei ihm geborgen ist. Wir wissen jetzt schon, dass unsere Lebensreise gut ausgeht, egal wie wir uns am Joghurtregal entscheiden und egal, was unsere Nachbarn darüber denken und darüber sagen mögen. Wir haben uns entschieden und wir dürfen demjenigen nachfolgen, der selbst das Leben ist und der uns in diesem Leben vorangegangen ist. Und ich glaube, wer dieses Angebot angenommen hat, der darf sich von diesem Druck befreien lassen, alles aus eigener Kraft schaffen zu müssen, zu wollen, und letztendlich gegen die eigene Vergänglichkeit verwirklichen zu müssen. Ein letztes kurzes Beispiel dazu. Als ich mit 17 versucht habe, einen Rettungsschwimmerschein zu machen, gab es einen Satz, der mir ziemlich hängen geblieben ist. Da hieß es, wenn jemand am Ertrinken ist, dann ist das Gefährlichste für den Ertrinkenden und für denjenigen, der ihn rettet, die Panik. Derjenige, der ertrinkt, wird wahrscheinlich um sich schlagen. Ja, wird kämpfen, wird strampeln. Und der Tipp war, wenn du den retten willst, musst du erstmal K.O. schlagen. In diesem Sinne verstehe ich dieses Angebot von Jesus. Ich glaube, er zwingt uns nicht, er schlägt uns nicht K.O. Aber er sieht unser Strampeln, er sieht unseren vielleicht manchmal verzweifelten Kampf ums Überleben, etwas aus unserem Leben zu machen, etwas im Leben zu sein. Und er schließt liebevoll seine Arme um uns und sagt, hey, hör auf zu strampeln, hör auf dich zu bemühen, du kannst es letztendlich doch nicht gestalten, sondern berge dich in meinem Arm und lass dich von mir an Land ziehen, lass dir von mir das Leben schenken, das wahre Leben. Und ich glaube, mit diesem Wissen, dieses Wissen und diese Liebe Gottes im Gepäck, dann kann ich mutig und entspannt mein Leben gestalten. Muss ich auch der Welt nicht fliehen, sondern ich kann den Herausforderungen dieses Lebens, auch der Schönheit dieses Lebens begegnen und kann das Leben gestalten. In der großen Entspanntheit, in der großen Freude. Und da kann ich auch am Joghurtregal stehen und den 3,5% Kiwi-Joghurt nehmen und mich einfach daran freuen. Amen. Siegfried, du hast den Plan geändert. Singen wir ein Lied oder was machen wir? Ja?